Ja, er ist alles, was wir brauchen. Das ist ein Hammertext. Das umzusetzen, das so zu leben, das so zu glauben, ist manchmal was anderes. Wir wollen doch so viele andere Dinge haben, die wir nicht haben, die wir zu Weihnachten nicht geschenkt bekommen haben. Ich weiß auch nicht, was so eure Wünsche sind. Aber sich das mal so auf der Zunge zergehen zu lassen, mal darüber nachzudenken, dass Jesus genug ist. Ich habe auch viel nachgedacht und habe festgestellt, wie der Mario schon gesagt hat, gerade vielleicht ist das, liegt das auch am Anfang des Jahres, dass so viele Menschen über Gesundheit reden. Oder auch im Radio gibt es ganz viele Features darüber. Ich habe zum ersten Mal seit längerer Zeit Begriffe gehört wie persönliche Resilienz, Achtsamkeit, liest man dann da. Es geht um verschiedenste Arten von Diäten. Ja, die einen sind Vegetarier oder Veganer, die anderen, die schwören irgendwie auf ketogene Ernährung oder Paleo-Ernährung oder was auch immer so der Weisheit letzter Schluss ist. Und jeder möchte irgendwie doch ein bisschen auch abnehmen oder ein bisschen gesünder sein oder ein bisschen fit sein. Aber eigentlich passt das doch gar nicht so richtig in die Gemeinde, oder? Wir denken, ja, für die Gemeinde, da geht es ja um den inneren Menschen, um unsere Seele, unseren Geist. Ich habe einen Bericht im Radio gehört vor 2 Wochen oder vor 1 Woche. Ich glaube, das war sogar letzte Woche. Da wurde darüber berichtet, dass irrsinnig viel Geld ausgegeben wird in die Forschung. Und zwar, um zu forschen, wie man den Alterungsprozess aufhalten kann oder sogar rückgängig machen kann. Und die Forscher oder Forschenden waren ja tatsächlich der Meinung, dass das in den nächsten Jahrzehnten möglich sein wird. Und dann haben die schon weitergedacht, ja, was wird denn dann sein, wenn wir alle, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre älter werden? Ja, war die logische Folgerung, dann müssen wir alle länger arbeiten. Das geht gar nicht, dass man dann mit 67 in Rente gehen kann. Das sind dann so die Folgen, die daraus entstehen. Und da wird aber richtig viel Geld reingesteckt, weil es scheinbar die Menschheit und vielleicht auch uns als Christen doch sehr bewegt, wie können wir gesund leben, wie können wir bis ins hohe Alter gesund leben, wir wollen nicht krank sein, wir wollen auch möglichst fit und rüstig im Alter sein und all diese Dinge, die beschäftigen uns vielleicht manchmal mehr als unser Glaube. Und deswegen habe ich mich gefragt, sagt die Bibel eigentlich was dazu, zum Thema Gesundheit? Und dürfen wir eigentlich darüber nachdenken? Denn es gibt ja ganz viele Christen, die sehen da so eine Zweiteilung. Die sagen, auf der einen Seite haben wir den Körper, und der ist vergänglich und der ist sündig und eigentlich schlecht. Und dann haben wir unsere Seele oder den Geist, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Und das ist das, was von Jesus errettet wird. Und darum geht's. Hauptsache, die Seele ist gerettet. Hauptsache, die Seele im Himmel. Und der Körper, ja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Den können wir vernachlässigen. Den werden wir, ja, mit Schindluder betreiben. Den werden wir ausnutzen für den Herrn. Werden arbeiten, bis wir umfallen. Der Körper ist nicht so wichtig. Aber dieses Denken, das kommt eigentlich aus der griechischen Philosophie. Und die Bibel ist so gar nicht aufgestellt. In der Bibel, da wird das gemacht, was ja in den letzten Jahrzehnten bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer Wissenschaft eigentlich erst modern geworden ist. Der Mensch wird als Ganzes gesehen, als eine Einheit aus Geist, aus Seele und aus Leib. Und die Bibel betont immer, dass alles zusammengehört. Und als ich angefangen habe, in der Bibel mal zu gucken, was da zum Thema Gesundheit oder auch in dem Zusammenhang zum Thema Krankheit steht, war ich erstaunt, wie viel darüber steht. Und ich habe festgestellt, als ich dann meine Predigt vorbereitet hatte, ich habe so viele Bibeltexte rausgeholt und so viele Themen, die damit zu tun haben, berührt, dass ich festgestellt habe, ich muss ganz, ganz viel streichen und weglassen, um hier halbwegs noch mit einer halben Stunde auszukommen. Sonst stehe ich hier eine Stunde und bin immer noch nicht fertig und das würde euch auch alle langweilen. Also da steht echt eine Menge drin. Aber voraussagend oder voraussetzend muss ich mal sagen, die Bibel ist kein Gesundheitsbuch, wie im herkömmlichen Sinne. Vielleicht habt ihr alle noch so ein Gesundheitsbuch zu Hause stehen, die junge Generation nicht, die haben ihre Apps. Ich habe noch so einen fetten Wälzer-Kursbuch Gesundheit, dann kannst du das durchlesen und wenn du das gelesen hast, dann fühlst du dich krank, weil du denkst, oh, die Beschwerden habe ich auch und da hat es mir auch mal gezogen, und ich habe bestimmt Krebs oder irgendwas, weil das mir tut das da am Rücken weh. Also ist auch die Frage, wie sinnvoll ist das, ist, sich so damit zu beschäftigen. Die Bibel ist kein Gesundheitsbuch, die Bibel ist eine Offenbarung Gottes an uns Menschen. Die Bibel zeigt uns, wer bin ich, wer sind wir Menschen, wer ist Gott, was will Gott eigentlich von mir und was ist der Sinn meines Lebens. Das ist die Bibel. Die Bibel ist eine Offenbarung. Aber trotzdem macht die Bibel auch ganz viele andere Aussagen, auch ganz viele geschichtliche Aussagen, obwohl die Bibel kein Geschichtsbuch ist. Und die Bibel macht auch eine Menge Gesundheitsaussagen, weil Körper, Geist und Seele zusammengehören. Nur mal so als kleine Bemerkung, die Bibel spricht auch immer von einer körperlichen Auferstehung, nicht nur von einer Auferstehung der Seele. Wie auch immer das jetzt physikalisch oder wissenschaftlich funktionieren soll, ich weiß es nicht. Wenn wir mal den 1. Korinther anschauen, da spricht der Apostel Paulus ganz bekannte Sätze, aber wir überlesen das manchmal so ein bisschen. Da heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper, nicht euer Geist, nicht euer Kopf, nicht euer Herz, sondern euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, der wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Darüber könnte man erstmal nachdenken. Was macht denn, wie machen wir denn mit unserem Körper Gott Ehre? Wir alle wissen, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen unserem Körper und unserem inneren Menschen, zwischen dem, was wir denken, was wir fühlen. Wir alle wissen, dass Stress oder Angst oder Sorgen, die uns innerlich beschäftigen, auch Auswirkungen auf unseren Körper haben. Das ist heutzutage eine Binsenweisheit, das weiß jeder. Und doch vernachlässigen wir das manchmal. Jesus selber, und davon ist die Bibel voll, er ist unser Heil. Das heißt, er macht uns ganz, er macht uns gesund. Wir sprechen auch von Jesus als unserem Heiland. Also Jesus ist jemand, der uns inwendig und auch körperlich heil machen möchte, gesund machen möchte, der uns Gutes tun möchte. Aber auch wenn es um Gesundheitstipps aus der Bibel geht oder um Ratschläge oder wie man gesund leben kann, das Zentrum bei allen Aussagen der Bibel ist immer Jesus Christus. Beziehungsweise im Alten Testament, da war Jesus ja noch nicht so als Person da, dann ist es Gott. Aber wenn wir das Alte Testament vom Neuen Testament her rückwirkend betrachten, dann stellen wir fest, alles zielt immer auf Jesus. Selbst das Alte Testament weist immer auf Jesus hin. Jesus ist immer der Mittelpunkt, auch in Bezug auf alle Gesundheitsaussagen der Bibel. Es geht letztendlich immer um Jesus und um unsere Beziehung zu Jesus. Das hat scheinbar ganz viel mit Gesundheit zu tun. Ja, den Eingangssatz, den Johannes in seinem dritten Brief nimmt, den haben wir heute Morgen schon gehört. Damit seid ihr alle begrüßt worden. Ich hoffe, dass es euch gut geht, eurer Seele und eurem Körper. Interessant, dass Johannes das so erwähnt. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass in der Bibel völlig selbstverständlich angenommen wird, dass man seinen Körper gut behandelt und nicht schlecht behandelt. Es gab ja auch in der Geschichte der Christenheit so gewisse Sekten oder Bewegungen, die dachten sich, sie müssten ihren Körper schlecht behandeln, das würde Gott irgendwie beeindrucken. Ja, also sie müssten also sich quälen, einige haben sich ausgepeitscht, wollten sich dadurch irgendwie bestrafen, Gott beeindrucken. Es gibt den sogenannten Büßergürtel oder irgend sowas, was so mit so einer Kette, die mit Dornen ins Fleisch reingeht, die bei jedem Schritt wehtut, weil man dachte, damit würde man irgendwie sich das Seelenheil erkaufen und Gott beeindrucken. Aber die Bibel geht eigentlich davon aus, dass wir unseren Körper gut behandeln. Epheser 5, Vers 29, da schreibt Paulus, niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. Das sagt er in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Da geht es nämlich darum, dass die Männer ihre Frauen gut behandeln sollen. Und zwar genauso gut wie ihren eigenen Körper. Also wenn man nicht viel selbstverständlich davon ausgeht, dass jeder seinen eigenen Körper gut behandelt und pflegt, dann würde dieser Vergleich überhaupt keinen Sinn machen. Ja, das wäre ja Quatsch. Also die Bibel geht ganz grundsätzlich davon aus, dass wir auf unseren Körper achten und ihn ernst nehmen und mal ja nicht einfach nur so ihn benutzen als Hilfsmittel oder als Mittel zum Zweck, um irgendetwas für Gott zu tun. Sondern der Körper ist auch etwas, was uns Gott gegeben hat und was wir ehren sollen. Mal ein ganz paar praktische Gesundheitstipps aus der Bibel. Die Sprüche, die sind wirklich voll von solchen Tipps. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz fördert die Gesundheit. Ein bedrücktes Gemüt raubt den Gliedern die Kraft. Da sehen wir schon den Zusammenhang zwischen dem, wie es uns innerlich geht und dem, was unser Körper ausdrückt. Und was heißt es später im Neuen Testament? Wir sollen uns freuen in dem Herrn. Jesus ist unsere Freude. Christus ist unsere Freude. Oder das ist meine Freude, dass ich mich an Gott halte. Also wir merken da den ganz deutlichen Zusammenhang. Sprüche 16, 24. Angenehme Reden sind wie flüssiger Honig. Süß für den Gaumen und gesund für den Körper. Da haben wir schon zwei Aussagen, die auf die Gesundheit abzielen. Das eine, Honig ist gesund für den Körper. Ich beschäftige mich damit gerade selber tatsächlich und bin ganz erstaunt, welche großartigen Zwecke oder wie großartig dieses Ernährungsmittel Honig ist. Ein ganz besonderes Mittel, aber das nur am Rande. Das ist ja jetzt nicht die Hauptaussage, dass Honig gesund ist. Aber genauso wie Honig gesund ist, sind auch das, was wir sagen, das ist gesund für unseren Körper. Das, was wir selber sagen und das, was wir von anderen hören. Also unsere Worte, das hat was mit unserer Gesundheit zu tun. Einige sprechen auch von Sprachhygiene. Ja, so wie wir reden, das hat tatsächlich Auswirkungen, wie wir uns fühlen und wie es unserem Körper geht. Sprüche 3, 7 bis 8. Halte dich nicht selbst für klug. Was hat das jetzt mit Gesundheit zu tun? Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das hält dich gesund und ist eine Arznei für deinen Körper. Haben wir darüber mal nachgedacht? Ich weiß nicht, was wir alles tun oder was ihr alles tut, um euren Körper fit zu halten. Mir geht das ja auch so. Ich musste ja auch was tun, um von meinen viel zu vielen Kilos mal runterzukommen. Aber hier steht, halte dich nicht selbst für klug. Fürchte dem Herrn und meide das Böse. Das ist mal eine ganz andere Art von Gesundheitstipp, aber ich glaube, der ist ziemlich gut. Sprüche 14,30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Und mal ein Vers für alle, die Lobpreis lieben. 2. Mose 15, Vers 2. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Also auch Gesang. Lobpreis, Musik, Gott anbeten, das, was wir heute angefangen haben, wenn wir das von ganzem Herzen tun, das tut nicht nur unserer Seele gut, das tut unserem Körper gut, unserem ganzen Menschen, weil Gott, der uns geschaffen hat, weiß, dass Geist, Seele und Leib zusammengehören. Es gibt einen Zusammenhang zwischen deiner Beziehung zu Gott und deinem Körper, deiner Gesundheit. Und ich möchte heute nicht darüber reden, was jetzt besser ist. Schulmedizin oder alternative Medizin, sollte man lieber Medikamente schlucken oder Kräutertees trinken, das überlasse ich euch. Dazu macht die Bibel auch keine Aussagen. Wenn wir mal ein bisschen schauen, damals gibt es gar keinen Unterschied zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin. Wir dürfen also unser heutiges Bild von Medizin oder von Ärzten nicht eins zu eins auf das Bild in der Bibel übertragen. Da war das noch anders. In der Bibel galt zum Beispiel Wein auch als Arzneimittel unter anderem. Aber grundsätzlich hat die Bibel eigentlich keine negative Einstellung zu Ärzten. Ja, Lukas, der Evangelist, der war selber Arzt. Und es wird nicht gesagt, dass er den Job an den Nagel gehängt hat, weil das unchristlich war. Und dann wurde er sozusagen Evangelist, weil Arzt war nicht so gut. Nö, der Begriff der Hebamme ist bekannt. Oder Arzneimittelbereiter oder Salbenbereiter, sowas kannte man damals auch. Heute wird man vielleicht sagen Apotheker. Oder sowas. Ja, also alles Begriffe, die positiv in der Bibel genannt werden. Und Gott selber stellt sich sogar als Arzt vor. Er sagt in Mose, 2. Mose, Vers 5, Kapitel 15, Vers 26, denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Aber er sagt das auch wieder in einem bestimmten Zusammenhang. Der Zusammenhang ist nämlich, wenn du dich an alle meine Gebote hältst, dann werde ich dich vor all den Plagen und Krankheiten bewahren, die ich über die Ägypter kommen ließ. Wir erinnern uns, da gab es eine Menge Plagen und auch Krankheiten, die Gott zuließ bei den Ägyptern. Und jetzt verspricht Gott seinem Volk, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, werde ich euch davor bewahren, denn ich bin euer Arzt. Und wenn man im Alten Testament mal liest, das macht man nicht so häufig, gerade so die Gesetze, aber es gibt irrsinnig viele Gesetze, da geht es um Krankheiten oder um Gesundheit, da geht es darum, wann man in Quarantäne gehen muss, ein Begriff, den wir ja alle jetzt mittlerweile zur Genüge kennen, wann man sich isolieren muss, bei welchen Krankheiten und wie lange, steht da ganz genau drin, es gibt bestimmte Waschungen und es gibt sogar, das klingt jetzt ein bisschen komisch, Auch das Thema Stuhlgang ist ein Thema in der Bibel. Wenn es mal nicht so funktioniert, merken wir erst, wie wichtig das eigentlich ist. Und in der Bibel steht dazu auch was. Ich lese euch das mal vor. 5. Mose 23, Vers 13. Wenn du musst, sollst du aus dem Lager gehen. Dort kannst du dein Geschäft erledigen. Hab immer eine kleine Schaufel dabei. Grab damit ein Loch, bevor du dich hinhockst. Wenn du fertig bist, deck deinen Haufen zu. Denn der Herr, dein Gott, zieht mit euch. Er ist mitten in deinem Lager, um dir zu helfen und dir den Sieg über deine Feinde zu schenken. Deshalb soll dein Lager heilig sein. Er soll nichts bei dir sehen, was unanständig ist. Sonst wird er sich von dir abwenden. Ich fand das sehr amüsant. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ja, wir sollen als Christen auch ein hygienisches Leben führen. Damit machen wir Gott Ehre. Ja, man kann also nicht sagen, ja, es ist mir egal, wie es bei mir zu Hause aussieht, ich lasse mein Leben, mein Haus verlottern und ich kümmere mich nicht um Körperpflege, ist alles nicht so wichtig, der Herr sieht doch das Herz an. Nee, wir sollen auch in unserem Körper die Ehre geben. Und hier ist das ziemlich krass deutlich. Es gibt eine ganze Menge Therapien, damals auch bei Krankheiten. Ich werde die jetzt nur anreißen, wenn euch das näher interessiert. Es gibt zu allem auch eine Bibelstelle. Könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich kann euch auch mein Skript schicken oder geben. Dann könnt ihr das selber mal nachlesen. Aber nochmal ganz kurz so in einem Abriss. Wunden wurden zum Beispiel ausgedrückt, gereinigt oder verbunden. Da steht was in Jesaja drin. Oder sie wurden desinfiziert, mit Wein und mit Öl verschlossen. Lukas 10, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, bringt das zum Ausdruck. Oder zum Thema Hauterkrankungen, da gab es Salben und Balsam, in Jeremia wird das deutlich. Oder Augensalbe wird in der Offenbarung auch erwähnt. Knochenbrüche, die wurden verbunden und geschient nach Hesekiel 30. Pflanzliche Heilmittel, Feigen bei Geschwüren, finden wir in Jesaja. Oder Früchte der Mandragora, Liebesäpfel, gegen Unfruchtbarkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das was hilft, keine Ahnung. Aus Blättern erstellte Arzneimittel, davon lesen wir in Hesekiel. Schmerztherapie, mit Myrrhe vermischter Wein. Oder Musik bei Depressionen. Wir erinnern uns an die Geschichte von David und Saul. Saul, da heißt es, er hatte immer so depressive Phasen, ein böser Geist kam über ihn und dann haben alle Angst vor ihm gehabt, dann war er richtig schlecht drauf. Und dann holte man David, der damals noch kein König war, und er hat Musik gemacht mit der Harfe. Und das hat den König besänftigt und wieder freundlich und friedlich gemacht. Also der Zusammenhang zwischen Musik und schlechter Laune, der war schon vor ein paar tausend Jahren bekannt. Und das kann man auch ruhig mal ernst nehmen. Begriffe wie Work-Life-Balance, habt ihr das schon mal gehört? Ein Ausgleich zwischen unserer Arbeit und unserem Ausruhen. Das ist ganz modern. Nee, ist es nicht. Steht schon seit tausenden von Jahren in der Bibel. In Exodus, also im 2. Mose, da lesen wir das. 2. Mose 20, 9 bis 10. 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun. Weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin. Auch nicht dein Vieh oder der Fremde in der Stadt. Gott ist unser Schöpfer. Und er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, dass es nicht gut ist für uns, wenn wir jeden Tag arbeiten. Und selbst wenn wir nicht arbeiten, aber heutzutage ist ja das Problem, dass wir jeden Tag verfügbar sind. Ja, man hat immer sein Handy an. Man schaut fast täglich in seine E-Mails rein. Aber das mal so richtig diszipliniert durchzuführen, dass man sagt, sonntags mache ich das nicht. Ich gucke meine E-Mails nicht durch. Ich gehe auch nicht einfach an jedes Gespräch dran. Außer jetzt jemand Wichtiges ruft an von meiner Familie oder so. Aber gewisse Gespräche sonntags, nee, ich lasse das mal, das mache ich unter der Woche. Man weiß ja selber, was einen selber auch innerlich stresst. Das fängt ja manchmal so ganz, ganz leise an. Man denkt, ja, ist ja nicht viel, ist ja nicht schlimm. Ich kenne Pastoren, die sind da sehr, sehr strikt mit ihrem Ruhetag. Ich selber mache das nicht ganz so. Ich habe da eine andere Art, eine andere Methode. Aber grundsätzlich ist es wichtig, und das sagt die Bibel, das sagt Gott selber, das ist eins der 10 Gebote, dass wir darauf achten, dass wir auch einen Ruhetag haben, dass wir eine Zeit haben, wo unser Körper zur Ruhe kommt. Und das bringt uns gleichzeitig in die Nähe Gottes. Und da sehen wir wieder den Zusammenhang zwischen unserer Beziehung zu Gott und unserer Gesundheit. Denn da geht es nicht nur darum, dass wir uns dann hinlegen und irgendwie massieren lassen oder irgendwelche Salben nehmen und dann einen schönen Spa-Tag haben, sondern dieser Ruhetag ist gleichzeitig auch ein Tag, wo wir Zeit mit Gott verbringen. Das machen wir vermutlich nicht immer so viel. Aber das wäre auch mal ein Ansatz für ein gesundes Leben. Ursprünglich hat Gott die Menschen ganz anders geschaffen. Er hat sie so geschaffen, dass sie nicht krank werden. Er hat sie so geschaffen, dass sie gar nicht sterben werden. Aber Krankheit und letztendlich auch Tod sind eine unmittelbare Folge der Sünde. Und die unmittelbare Folge der Sünde ist die Trennung von Gott. Also hier sehen wir auch wieder den Zusammenhang. Weil die Sünde ins Leben gekommen ist, weil wir von Gott getrennt waren, kam Krankheit, kam der Tod. Und durch Jesus Christus sind wir wieder erlöst, ist die Sünde besiegt. Jetzt könnte man denken, ja, dann sind wir wieder wie vor dem Sündenfall. Dann ist ja alles gut. Dann könnten wir ja wieder als Christen so richtig gesund sein, so richtig fit sein. Wir sind nicht im Garten Eden. Ja? Wir sind noch auf dieser Welt und diese Welt ist unvollkommen. Diese Natur ist eine gefallene Schöpfung und das heißt an anderer Stelle, dass sich die ganze Schöpfung nach Erlösung sehnt. Und wenn wir nur die Nachrichten sehen, wenn wir von den ganzen Umweltproblemen sehen, wenn wir einmal solche Bilder gesehen hatten von Müll bei irgendwelchen schönen Inseln, wo halt dann gerade mal keine Touristen sind, was da alles rumliegt, dann können wir wirklich das bestätigen. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht in einer perfekten Welt. Wenn wir das wären, dann müssten wir eigentlich auch das essen, was Gott uns ursprünglich mal zugesagt hat. Also wenn ihr wissen wollt, was die ursprüngliche Superfood ist, mit dem wir Menschen leben sollten. Gott sagt in 1. Mose 1, Vers 29, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Alle Veganer sind jetzt begeistert, haben ein biblisches Argument dafür. Wie gesagt, ich möchte darüber nicht reden. Wie ihr das umsetzt, euren Körper zu achten, Gott die Ehre damit zu geben, das überlasse ich euch. Aber wir sind eben noch nicht im Himmel. Wir haben die Hoffnung, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und ich bin gespannt, was wir dann essen werden. Dann werden wir auf alle Fälle gesund sein. Dann heißt es, es wird keine Krankheit mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, kein Jammern, kein Tod. Das ist das, wo wir darauf zusteuern, aber da sind wir noch nicht. Der Rückschluss ist jetzt auch nicht zulässig, dass man sagen kann, ja, weil wir ja unsere Sünden, weil Jesus unsere Sünden vergeben hat und er unser Heil ist, werden wir als Christen nicht mehr krank. Das geht nicht. Diesen Rückschluss können wir nicht machen. Oder sogar, dass wir sagen, wenn jemand krank ist, dann hat er bestimmt Sünde in seinem Leben. Das kann ja sein. Aber den Rückschluss können wir nicht machen. Dann werden wir unbarmherzig. Und das stimmt einfach auch nicht. Wir leben in einer Welt und sind manchen Dingen immer noch unterworfen, die halt so sind, wie sie sind. Wir alle werden sterben. Und letztendlich ist der Tod eine Folge von einer Erkrankung. Irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren soll. Wir leben nicht mehr in einer perfekten Welt. Und trotzdem achtet Gott auf unsere Gesundheit, achtet Jesus auf unsere Gesundheit. Ja, das Wichtigste war, was Jesus tun konnte, war uns zu erlösen. Durch den Tod am Kreuz von Golgatha, durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt, hat er unsere Sünde weggenommen. Aber er hat sich genauso auch um die körperlichen Leiden von Menschen gekümmert. Er hat ganz viele Menschen geheilt und sie gesund gemacht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wir können das heute nur als Wunder bezeichnen. Aber es war ihm nicht egal, wie es unserem Körper geht. Also auch da richtet Jesus sein Augenmerk drauf. Es gibt aber auch nicht nur eine Beziehung zwischen unserer guten Beziehung zu Gott und einem gesunden Körper, sondern auch dem Gegenteil, einer schlechten Beziehung oder einer falschen Lebensweise und den entsprechenden Folgen daraus. In Korinther 7, Vers 1 sagt Paulus, darum wollen wir uns von allem reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt und in Ehrfurcht vor Gott die Heiligung verwirklichen. Ja, denk doch mal darüber nach, was könnte denn deinen Körper beschmutzen? Was stopfst du alles so tagtäglich in deinen Körper rein, was eigentlich nicht gesund ist? War eine rhetorische Frage. müsst ihr mir jetzt nicht sagen, dürft ihr auch selber euch mal überlegen. Gesund ist das manchmal nicht, wie wir leben. In Chronik 16, Vers 12 bis 13, da steht was ganz Interessantes und auch ziemlich Krasses. Im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa schwer an den Füßen. Obwohl sein Leiden sehr ernst war, suchte er die Hilfe nicht bei Jahwe, sondern bei den Ärzten. Asa starb in seinem 41. Regierungsjahr. Bumm. Das ist mal krass, oder? Also die Aussage ist jetzt nicht, geh nicht zu Ärzten, geh nur zum Herrn, du musst nur beten, dann wirst du schon gesund. Nee, ich habe ja schon gesagt, die Bibel hat eine sehr positive Einstellung gegenüber Ärzten und gegenüber Medizin. Die Frage ist hier, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Ist unsere Hoffnung in der Medizin, in bestimmten Heilmitteln, in irgendwelchen Übungen, die wir da so machen, in irgendwelchen Medikamenten, in besonderer Ernährung? Ist das, unsere, wo wir unsere Hoffnung draufsetzen? Oder setzen wir unsere Hoffnung auf den Herrn, auf Jesus Christus? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Darum geht es hier. Ich lasse ein paar Dinge jetzt weg, die in diesem Zusammenhang auch interessant wären. Wir denken an Daniel und seine Freunde, die damals nur Wasser und Gemüse gegessen haben, denen es dann gut ging. Das ist eine sehr interessante Geschichte, werde ich heute nicht näher darauf eingehen. Aber es gibt auch einige ganz konkrete Tipps, wie wir uns gesund ernähren sollen. Und die stehen in der Bibel. Und zwar heute, nicht nur früher, nicht nur im Garten Eden. Ich lese mal einen vor. Sprüche 23, Vers 20. Sei nicht einer von denen, die Wein saufen oder unmäßig Fleisch essen. Denn wer säuft und sich den Bauch vollstopft, wird arm. Wer immer müde ist, trägt bald Lumpen am Leib. Und wenn ihr sagt, das ist ja Altes Testament, dann machen wir einen Text aus dem Neuen Testament. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Alles, was wir übertreiben, ist nicht gut für uns. Das geht beim Essen so, das geht beim Trinken so, das geht sogar im Geistlichen so. Ja, es ist wichtig, dass wir Zeit haben mit Gott, dass wir beten, dass wir Bibel lesen. Aber wenn du morgen aufstehst und deinen Chef anrufst und sagst, ja, wissen Sie, ich komme heute nicht zur Arbeit, ich muss heute beten, ich sehe mich innerlich so geführt, dass ich Zeit mit Gott verbringe, dann wird dein Chef dir sagen, ja, und ich sehe Sie geführt, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Ja, das geht nicht. Wir können alles auch übertreiben. Alles in Maßen, nicht in Massen. Und das kannst du auf alles übertragen in der Bibel. Auf alles in deinem Leben. Man kann da mal länger drüber nachdenken, aber es hat wirklich, das ist ein ziemlich tiefgehender Ratschlag. Nicht ausschweifend zu sein, nicht übermäßig etwas zu tun. Die innere Einstellung ist extrem wichtig, was unsere Gesundheit ausmacht. Und ich lese einen Text aus Philipper 4 vor. Macht euch um nichts Sorgen. Boah. Also ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Wenn wirklich mal harte Dinge kommen, ich mache mir Sorgen. Ich kenne das. Das ist echt leichter gesagt als getan und auch sehr leicht gepredigt. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und liebenswert sind und allgemeine Zustimmung finden. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Heutzutage gibt es dann bestimmte Techniken, da nennt man das positives Denken. Das wird euch in Seminaren vermittelt, die auch sehr viel Geld kosten können. Die Bibel kennt das alles schon und weiß das. Beschäftige dich nicht immer mit den Dingen, die schlecht sind. Rechne nicht immer mit dem Schlimmsten. Richte deine Gedanken auf Jesus. Schau auf Jesus und schau, was er kann. Sieh nicht deine Probleme, sondern schau an, was Gott für Möglichkeiten hat. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Glaub nicht alles, was dir so der Satan einflüstert. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, keiner liebt mich, Gott kann mich nicht gebrauchen. Sondern glaube das, was Gott über dein Leben sagt. Du bist mein Kind, du bist wertvoll, ich habe dich gewollt, ich möchte, dass du lebst, ich freue mich, dass du da bist, ich liebe dich. Und diese Art, neu zu denken, die verändert unser Leben. Und wenn wir so denken, wenn wir diese Dankbarkeit haben, von der wir gerade gelesen haben, in jeder Lage, in jeder Lebenssituation dankbar zu sein für Gott, dann hat das noch eine Folge. Wer dankbar ist, gibt auch gerne ab. Wer weiß, was ihm in Jesus Christus geschenkt worden ist, wer weiß, wie reich wir eigentlich sind durch Jesus Christus, wie reich wir sind auch durch die Bibel, durch diesen Schatz, der in der Bibel steht, der kann auch gerne abgeben, der wird freigebig. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat: Geben macht glücklicher als nehmen. Ein Satz, der mittlerweile als geflügeltes Wort in aller Welt gebraucht wird: Geben ist seliger als nehmen. Ja, das ist ein genialer Gesundheitstipp. Geben macht selig. Ich habe mal gehört von einem sehr, sehr reichen Mann, der krank war, und sein Arzt hat ihm gesagt: Werden Sie spendabel, spenden Sie mehr Geld, geben Sie mehr von Ihrem Reichtum ab. Ich konnte leider nicht verifizieren, welcher Mann das war. Deswegen halte ich mich erstmal zurück. Aber es soll angeblich ein sehr reicher Mensch in Amerika gewesen sein. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, um diesen letzten Gedanken doch mal zu vertiefen. Geben macht seliger als nehmen. Geben, das macht uns gesund. Das hilft uns. Und wer immer nur klammert, wer immer für sich behält, der wird krank. Und deswegen ist auch das, was wir hier sonntags tun oder woran wir immer erinnert werden, Gott zu geben, Gott zu spenden, in die Gemeinde zu geben, das tut uns gut. Immer wieder zu lernen, auch bewusst zu sagen, ich gebe ab, ich halte nicht fest, ich klammer nicht, ich habe so viel geschenkt bekommen, ich kann sowieso nichts dafür, dass ich hier geboren bin, in diesem Land, dass es mir so gut geht. Ich gebe gerne ab von allem, was ich habe. Ein junger Mann, Student einer Uni, ist mit einem Professor spazieren gegangen. Der Professor hatte den Spitznamen der Studentenfreund, weil er für seine Freundlichkeit bekannt war. Nun gehen die beiden spazieren und sehen ein paar alter Schuhe am Weg liegen. Diese Schuhe scheinen einem armen Mann zu gehören, der auf einem Feld in der Nähe arbeitet. Bald sollte dieser Feldarbeiter Feierabend machen. Der Student dreht sich zum Professor um und sagt: Lass uns den Mann ärgern. Wir verstecken seine Schuhe, verstecken uns selbst hinterm Gebüsch und beobachten dann, wie verwirrt der Mann sein wird. Mein junger Freund, sagte der Professor, wir sollten uns niemals auf Kosten eines Armen lustig machen. Doch du bist reich und du könntest dir selbst ein viel größeres Vergnügen bereiten. Stecke eine Münze in jeden Schuh, dann verstecken wir uns und beobachten seine Reaktion. Der Student hat es gemacht und die beiden haben sich hinterm Gebüsch versteckt. Der arme Mann hat Feierabend, durchkreuzt das Feld und steigt nun in den einen Schuh hinein. Doch er spürt etwas Hartes, zieht seinen Fuß wieder hinaus und findet das Geld. Erstaunen macht sich auf seinem Gesicht breit. Er starrt auf die Münze, dreht sie um und schaut auf sie wieder und wieder. Er dreht sich zu allen Seiten um, doch er sieht niemanden. Okay. Er steckt die Münze in seinen Geldbeutel und zieht den anderen Schuh an. Seine Überraschung war nun doppelt so stark, als er auch in diesem Schuh eine Münze findet. Der Mann ist von seinen Gefühlen überrannt. Dieser arme Mann fällt auf seine Knie, schaut auf zum Himmel und dankt so leidenschaftlich dafür. Er erwähnt seine kranke und hilflose Frau und die Kinder, die ohne Brot auskommen müssen. Diese Spende zur genau richtigen Zeit durch irgendeine unbekannte Person würde seine Familie vom Verderben retten. Sichtlich berührt und angetan von dieser Situation steht der Student da und seine Augen füllen sich mit Tränen. Na, hast du jetzt nicht eine viel größere Freude, als wenn du diesen Mann reingelegt hättest? Sagte der Professor. Der junge Student antwortet: Sie haben mich eine Lektion gelehrt, die ich niemals vergessen werde. Jetzt spüre ich förmlich die Bedeutung der Worte, die ich vorher nie verstanden habe. Geben ist seliger als nehmen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, das schon mal in einem kleinen Bereich direkt in die Praxis umzusetzen. Geben ist seliger als nehmen. Ich will jetzt kein Geld von euch, nein. Aber ich möchte euch jetzt vorschlagen, dass wir uns gleich mal 2-3 Minuten Zeit nehmen, während das Lobpreisteam leise im Hintergrund spielt, Und dass du vielleicht mal den Menschen, der neben dir sitzt oder vor dir oder hinter dir sitzt, dass du einfach für den betest und ihn segnest. Laut. Ihr müsst euch nicht lange austauschen, ob ihr irgendein Anliegen habt oder was. Könnt ihr machen, aber macht das kurz. Aber einfach nur den anderen zu segnen. Und erlebt doch mal, was es bedeutet, welchen Segen das für euch bedeutet, wenn ihr andere segnet. Ich glaube, wir tun das manchmal viel zu wenig. Wir kritisieren gerne, wir sehen gerne die Fehler, die schwarzen Punkte da im Leben. Aber dass wir uns gegenseitig segnen, uns Gutes von Gott wünschen, füreinander beten, das machen wir zu wenig. Und ich lade euch ein, das jetzt für 2-3 Minuten zu machen. Ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt euch aufstellen, ihr könnt auch woanders hingehen, wenn ihr jemanden anders segnen möchtet. Aber macht das mal für ein paar Minuten. Segnet euch gegenseitig und merkt, dass euch das gut tut. Ich glaube, wenn wir da viel mehr ein Bewusstsein für entwickeln, wird sich das auswirken auf jede Beziehung unseres Lebens und auch unseres Körpers. Amen.